Deutschlandfunk, das war der Tag.
Frankreich hat gewählt, schon wieder gewählt. Nach den zwei Durchgängen zur Präsidentschaftswahl im April ging und geht's nun um die Zusammensetzung des Parlaments. Und Sie haben es eben schon in den Nachrichten gehört, es war ein knappes Rennen heute. In Deutschland tobt eine Diskussion um die Tankrabatte. Sackt da die Mineralölindustrie Steuergelder ein und nimmt die Kunden aus? Wirtschaftsminister Robert Habeck klingt zumindest so.
Das, was als Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger, die Verbraucherinnen, die Verbraucher gedacht war, geht in die Taschen der großen Mineralölkonzerne. Dass man darüber sauer ist, empört, dass das nicht richtig sein kann, ist völlig klar. Es ist nachvollziehbar und auch berechtigt.
Robert Habeck morgen früh bei uns im Interview um 7:15. In Sachsen standen heute Kommunal- und Landratswahlen an. Wir berichten über den Ausgang. Und in den USA haben einige Senatoren geringfügige Verschärfungen des Waffenrechts angekündigt. Das alles und noch mehr in den kommenden knapp 25 Minuten. Ich bin Tobias Ühlmeier. Guten Abend. Auch wenn der Präsident in Frankreich mehr Macht hat als in den meisten anderen Demokratien, ohne die Unterstützung des Parlaments wäre er auf verlorenem Posten. Bisher haben wiedergewählte Präsidenten auch immer die Mehrheit bei den folgenden Parlamentswahlen zusammenbekommen. Diesmal aber war das nicht selbstverständlich, hat sich doch ein wildes Patchwork aus Linken, Kommunisten, Grünen und Sozialisten gegen Macrons Mitte-Bündnis zusammengetan. Aus Paris berichtet Christiane Kess.
Präsident Macron kann sich nicht mehr sicher sein, dass eine absolute Mehrheit an Abgeordneten in der Nationalversammlung ihn unterstützen wird. Das Wahlbündnis Ensemble aus Parteien der Mitte liegt fast gleichauf mit der neuen Ökologischen und Sozialen Volksunion, einem Bündnis aus linken Parteien unter der Führung von Ex-Präsidentschaftskandidat Jean-Luc Mélenchon. Prognosen für die Stichwahl am Sonntag in einer Woche sehen das Macron-Lager mit 270 bis 310 Sitzen zwar deutlich vorn, aber sollte es nur für eine relative Mehrheit an Abgeordneten reichen, kann es für den Präsidenten und seine Regierung schwierig werden, ihre Vorhaben umzusetzen. Premierministerin Elisabeth Borne appelliert am Wahlabend. Wir sind die einzige politische Kraft, die die Mehrheit in der Nationalversammlung gewinnen kann. Wir haben jetzt eine Woche vor uns, um für eine starke und klare Mehrheit zu mobilisieren. Nur diese wird es uns erlauben, auf die Dringlichkeiten zu antworten, die den Alltag der Franzosen erschweren. Angesichts der Weltlage und des Krieges vor den Türen Europas können wir das Risiko der Instabilität nicht eingehen. Mit Blick auf die Programme der politischen Gegner vom linken und rechten Rand warnt Born vor einem Rückgang des Wirtschaftswachstums. Zum ersten Mal in der Fünften Republik erreiche der neu gewählte Präsident bei den Parlamentswahlen keine Mehrheit, so urteilt dagegen Jean-Luc Mélenchon. Die Wahrheit ist, dass die Präsidentschaftspartei in der ersten Runde geschlagen und besiegt ist. Angesichts dieses Ergebnisses und der außerordentlichen Gelegenheit, die sie für unser persönliches Leben und die Zukunft der gemeinsamen Heimat darstellt, rufe ich unser Volk auf, nächsten Sonntag auszuströmen, um das unheilvolle Projekt der Mehrheit von Herrn Macron definitiv zurückzuweisen. Zum wiederholten Mal geißelt Mélenchon Macrons Pläne, das Renteneintrittsalter auf 65 Jahre zu erhöhen und das Vorhaben, Sozialleistungen an berufliche Fortbildungsmaßnahmen zu koppeln. Laut der Prognosen für den zweiten Wahlgang wird Mélenchons Linksbündnis mit 170 bis 220 Abgeordneten eine starke Opposition in der neuen Nationalversammlung bilden. Das war eigentlich das Ziel von der extrem rechten Marine Le Pen und ihrem Rassemblement National, kurz RN. Nun aber freut man sich auf dieser anderen Seite des politischen Spektrums auf die Aussicht, eine Fraktion bilden zu können. Das gelang nach der letzten Parlamentswahl mit nur 8 Abgeordneten nicht. Nach der Stichwahl könnte der RN laut Prognosen auf 15 bis 30 Abgeordnete kommen. Marine Le Pen zieht selbst in die Stichwahl um ein Parlamentsmandat ein. An ihre Wählerinnen und Wähler gerichtet, ruft sie. Wir hoffen auf viele Abgeordnete, um mit Herz und Überzeugung ihre Ideen und Werte geltend zu machen, ihre Kaufkraft zu verteidigen und ihre Sicherheit. Nächsten Sonntag ist es wichtig, Emmanuel Macron keine Mehrheit zu geben, die er missbrauchen wird, für seine brutalen Methoden und um uns sein unsoziales Projekt aufzuerlegen und um zu machen, was er will, ohne sie und oft gegen sie.
est souvent contre vous.
Angesichts der niedrigen Wahlbeteiligung kritisiert Le Pen das derzeitige Wahlsystem, nachdem die Parlamentarier in 2 Wahlgängen nach dem Mehrheitswahlrecht bestimmt werden. Das sei undemokratisch. Le Pen mahnt Reformen an. Dass nicht einmal jeder 2. Wähler an die Urne gegangen ist, besorgt auch die Regierung. Premierministerin Born verspricht institutionelle Reformen. Seit langem wird in Frankreich ein Verhältniswahlrecht für das Parlament diskutiert. Nicht mehr im Rennen um die Stichwahl sind der extrem rechte Éric Zemmour und seine Partei Reconquête. Die konservativen Republikaner, ehemals Volkspartei, können zusammen mit Verbündeten auf gut 30 bis 50 Sitze nach dem 2. Wahlgang am kommenden Sonntag hoffen.
Unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess. Gut gedacht, schlecht gemacht. Da wollte die Bundesregierung den Bürgern rasche Hilfe zukommen lassen wegen der sprunghaft gestiegenen Kraftstoffpreise, indem sie kurzerhand die Energiesteuer gesenkt hat. Aber an den Zapfsäulen und auf den Kreditkartenabrechnungen der Autofahrer ist nicht viel davon angekommen. Der Tankrabatt scheint gescheitert und die Kunden und auch die Politik sind empört. Frank Capellan.
Der Verkehrsminister weist erst einmal die Verantwortung von sich. Volker Wissing versucht erst gar nicht, die Tatsache wegzudiskutieren, dass die milliardenschwere Subventionierung des Spritpreises nicht bei den Autofahrern ankommt und die Mineralölkonzerne die Entlastung des Staates für sich einstreichen. Denn eigentlich hätte der Benzinpreis durch das Eingreifen des Staates um 35 Cent, der Dieselpreis um 17 Cent sinken sollen. An den Zapfsäulen aber macht sich Wut darüber breit, weil dem nicht so ist. Und das trifft auch FDP-Politiker wie Volker Wissing.
Also zunächst einmal möchte ich sagen, dass auch wenn ich der Verkehrsminister bin, ich nicht zuständig bin für den Tankrabatt. Nur weil Autos betankt werden, ist der Verkehrsminister nicht für die Mineralölsteuer zuständig.
Verteidigt sich der Liberale im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Wissing nimmt aber auch seinen Parteivorsitzenden in Schutz. Wäre es nach ihm gegangen, hätte die Steuererleichterung anders ausgesehen. Darauf verweist auch der in der Kritik stehende Finanzminister gerne hin, etwa im ARD-Gespräch.
Mein Modell war ja ein sogenannter Tankrabatt. Das heißt, ich hätte eine Beihilfe an die Großhändler für Öl gezahlt, aber die hätten sich verpflichten müssen, ihren Einkaufs- und ihren Verkaufspreis gegenüber dem Staat offenzulegen. Da wäre garantiert gewesen, dass es weitergegeben wird. Es war in der Koalition aufgrund der Grünen nicht durchsetzbar.
Ein Vertreter der Grünen, Vizekanzler Robert Habeck, sucht nun nach Möglichkeiten, sich das offenbar zu Unrecht eingestrichene Geld bei den Mineralölkonzernen zurückzuholen. Der Spiegel berichtet über ein Papier des Wirtschaftsministers, wonach es dem Staat ermöglicht werden soll, auch ohne den Nachweis von Preisabsprachen Gewinne der Unternehmen abzuschöpfen und notfalls sogar Konzerne zerschlagen zu können. Die ersten Datensätze des Bundeskartellamtes zum Tankrabatt zeigen, dass die Abstände zwischen Rohöl- und Tankstellenpreisen seit Monatsbeginn stark gestiegen sind, betont Habeck. Für ihn ist zweifelsfrei das eingetreten, wovor Experten gewarnt hatten. Die Mineralölkonzerne streichen den Profit ein, die Verbraucherinnen und Verbraucher merken nichts von der Steuersenkung. Dass sich der Rohölpreis längst vom Tankstellenpreis entkoppelt hat, beklagt auch der Chef des Kartellamtes Andreas Mund. Übrigens auch ein Mann mit FDP-Parteibuch.
Der Abstand zwischen diesen Preisen war im vergangenen Jahr immer bis zu 40 Cent. Mit Beginn des Ukraine-Krieges ist er auf bis zu 50 Cent gestiegen. Und ja, Ende Mai ist dieser Abstand nochmal auf 60 Cent raufgegangen, nach unseren Berechnungen.
Schnell allerdings dürfte sich kaum etwas ändern. Es kann nur darum gehen, den Verlust für den Staat, also für die Steuerzahler, langfristig zu minimieren. Es geht schließlich um rund 3 Milliarden Euro, die nun ganz offensichtlich in die Kassen der Mineralölbranche fließen. Verkehrsminister Volker Wissing hält es dennoch nicht für möglich, den Rabatt umgehend wieder abzuschaffen.
Jetzt kann man nur an diejenigen appellieren, die das über das Kartellamt lösen wollten, hier ihre Aufgaben wahrzunehmen, dafür zu sorgen, dass das auch passiert.
Selbst der Bundespräsident schaltet sich heute in die Debatte ein. Frank-Walter Steinmeier zeigt großes Verständnis darüber, dass viele Autofahrer inzwischen stinksauer sind. Den Ärger müssen wir ernst nehmen, meint der Staatsoberhaupt in der Bild am Sonntag.
Frank Capellan, und die Diskussion um den Tankrabatt. Und Steinmeier hat sich noch in einer anderen Angelegenheit eingelassen an diesem Wochenende. Es geht um die immer wieder aufflammende Debatte um ein soziales Pflichtjahr für junge Menschen. Eva Ellermann.
Der Bundespräsident sagte der Bild am Sonntag, er wünsche sich eine Debatte über eine soziale Pflichtzeit. Es müsse kein Jahr sein, es könne auch ein anderer Zeitraum gewählt werden. Steinmeier stellt die Frage, ob es unserer Gesellschaft nicht guttun würde, wenn sich Frauen und Männer für einen gewissen Zeitraum in den Dienst der Gesellschaft stellen würden. Aus seiner Sicht könne die Pflichtzeit im sozialen Bereich absolviert werden, etwa in der Senioren- oder Behindertenbetreuung oder in Obdachlosenunterkünften. Auch ein Dienst bei der Bundeswehr solle möglich sein. Steinmeier sieht auch Vorteile für die jungen Menschen. Man käme raus aus der eigenen Blase, helfe anderen Menschen, das baue Vorurteile ab und stärke den Gemeinsinn. Auch in der Union gibt es seit längerem Überlegungen zu einem gesellschaftlichen Pflichtjahr nach der Schule. Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen hat sich gegen die Einführung eines Pflichtdienstes für alle Jugendlichen ausgesprochen. Gegenüber der Deutschen Presseagentur verwies sie auf die große Beliebtheit der Freiwilligendienste. Junge Menschen hätten besonders unter der Pandemie gelitten und sich trotzdem solidarisch mit den Älteren gezeigt. Sie sollten sich weiter frei entscheiden dürfen.
In Sachsen sind heute Landräte, Oberbürgermeister und Bürgermeister gewählt worden. Mit Spannung erwartet der Ausgang in der Landeshauptstadt Dresden. Würde Oberbürgermeister Dirk Hilbert von der FDP in seinem Amt bestätigt? Und sonst, was macht die extreme Rechte? Arndt Groß mit den wichtigsten Ergebnissen.
Der große AfD-Sieg ist ausgeblieben. In keinem der sächsischen Landkreise hat es ein Bewerber der Partei geschafft, im ersten Wahlgang vorne zu liegen. In manchen Kreisen lagen auch mal die Freien Wähler auf Platz 2 vor der AfD. Im Erzgebirgskreis zum Beispiel. Die Wählerinnen und Wähler machten einen Unterschied, erklärt der Parteienforscher Hendrik Träger von der Universität Leipzig, ob der Kandidat für Opposition stehe oder eben für einen konkreten Posten in der Exekutive. Dem Posten des Landrats.
Also mit diesem Unterschied hat die AfD wahrscheinlich nicht gerechnet, sondern gedacht, wenn man Direktmandate bei Bundestags- und Landtagswahlen gewinnt, gewinnt man auch in den gleichen Regionen die Landratswahlen. Aber diese Rechnung, wenn man so will, ist nicht aufgegangen.
In einigen Kreisen hat die CDU im ersten Wahlgang auch sofort die absolute Mehrheit erlangen können. Hier wird es dann keinen zweiten Wahlgang mehr geben. Es gibt auch einen Unterschied zu den Kommunalwahlen vor 7 Jahren, erklärt der Leipziger Politikwissenschaftler Träger. Das Ergebnis weise eine lehrbuchhafte Varianz auf.
Wenn die Amtsinhaber wieder antreten, die werden wiedergewählt, teilweise mit Ergebnissen von knapp 70%. Und ansonsten ist das Wahlergebnis sehr unterschiedlich, was darauf hindeutet, dass die Wählerinnen und Wähler in den Landkreisen, wo die Amtsinhaber wieder angetreten sind, offensichtlich stärker nach Person gewählt haben. Und in den Landkreisen, wo es neue Bewerberinnen und Bewerber von allen Parteien gibt, dass dort vielleicht stärker nach Parteibuch oder nach parteipolitischer Orientierung gewählt wurde.
Gewählt wurden auch zahlreiche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. In der Landeshauptstadt Dresden, Sachsens zweitgrößter Stadt, lag im ersten Wahlgang Amtsinhaber Dirk Hilbert vorne. Hilbert ist FDP-Mitglied, trat aber für ein lokales Bündnis an.
Ein Drittel aller Dresdner haben bei einem Kandidatenfeld von 9 Kandidaten mir die Stimme gegeben. Fast doppelt so viel wie die Zweitplatzierte. Das ist doch ein fulminantes Ergebnis.
Auf Platz 2 kam die Kandidatin von Bündnis 90 Die Grünen, Jänigen. Der AfD-Europaabgeordnete Krah kam nur auf Platz 4, will aber im zweiten Wahlgang trotzdem noch einmal antreten. Das sächsische Kommunalwahlgesetz sieht keine Stichwahl vor. Im ostsächsischen Bautzen hat es bei der Oberbürgermeisterwahl für den Amtsinhaber Ahrens von der SPD eine Niederlage gegeben. In Bautzen siegte der CDU-Kandidat Carsten Vogt gleich im ersten Wahlgang und war relativ zufrieden.
Wir haben auf den Kontakt mit dem Bürger gesetzt und ich denke, dass die Bürger das honoriert haben.
Der zweite Wahlgang in 6 Landkreisen und in vielen Gemeinden wird in 3 Wochen abgehalten. In der Landeshauptstadt Dresden in 4 Wochen.
Arndt Groß über die Kommunalwahlen in Sachsen. Bundeskanzler Olaf Scholz will noch im Juni nach Kiew reisen. Laut Bild am Sonntag plant er den Besuch gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Macron und dem italienischen Regierungschef Draghi. Unterdessen hat die russische Armee nach eigenen Angaben in der Westukraine ein Waffendepot zerstört, in dem aus dem Westen gelieferte Waffen gelagert gewesen sein sollen. Marius Reichert.
Ziel des Angriffs war ein Lager nahe der Stadt Chortkiw. Dort sollen Panzerabwehrraketen gelagert gewesen sein. Nach russischen Angaben Waffenlieferungen aus dem Westen. Der Angriff auf das Waffenlager wurde nach russischen Angaben mit Kaliber-Marschflugkörpern ausgeführt, die vom Meer aus abgefeuert wurden. Die Ukraine bestätigte den Angriff und meldete 22 Verletzte. In Melitopol im Südosten der Ukraine veröffentlichten russische Medien Bilder aus einem Verwaltungsgebäude. Dort sollen die ersten Ukrainer russische Pässe bekommen haben. In den nächsten Tagen sollen weitere 10 Ämter eröffnet werden, in denen die Menschen ihren Pass tauschen können. Auch aus der eingenommenen Stadt Cherson melden prorussische Quellen, die ersten 23 Pässe ausgehändigt zu haben. Ende Mai hatte Russlands Präsident Putin ein Dekret unterzeichnet, wonach Bürger der Regionen Saporischschja und Cherson die russische Staatsbürgerschaft erhalten können. Nach Ansicht von Militärexperten entwickelt sich der Konflikt in der Ostukraine zu einem Artillerieduell. Besonders um die Stadt Sjeverodonetsk wird weiter erbittert gekämpft. Die russische Armee nutzt ihre Überlegenheit bei Artillerie und Munition, um Landgewinne zu erzielen. Der ukrainische Präsident Selenskyj und andere ukrainische Politiker appellierten deshalb erneut an westliche Verbündete, schleunigst mehr schwere Waffen und Geschosse zu schicken.
Heute hat in Genf die Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation WTO begonnen. Themen sind unter anderem ein Abkommen gegen schädliche Fischereisubventionen, die Debatte um eine zeitweise Freigabe der Patente für Corona-Impfstoffe, mögliche Maßnahmen zur Bekämpfung der Ernährungskrise und eine grundsätzliche Reform der WTO. Aus Deutschland haben sich bislang keine Ministerinnen und Minister angekündigt, aber Delegationen auf Arbeitsebene aus den Bundesministerien für Landwirtschaft und für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Jule Reimer über den Auftakt.
We're still trying to cope with a pandemic that has cost the world millions of lives. We have an international
Covid-19-Pandemie, eine internationale Sicherheitskrise aufgrund des Krieges in der Ukraine, eine Ernährungs- und Energiekrise und die Dauerkrise Klimaerwärmung. So viele Krisen gleichzeitig seien in ihrem Leben ohne Beispiel, erklärte Ngozi Okonjo-Iweala bei der Eröffnung der 12. Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation WTO in Genf.
And what is very, very central to all of this is that no one member, no one country can solve this crisis on its own.
Deshalb sei es umso wichtiger, solidarisch zu sein und in multilateralen Organisationen zusammenzuarbeiten, sagte die WTO-Generaldirektorin. Handel könne Teil der Lösung sein, warb sie für eine Einigung bei der höchsten Zusammenkunft der WTO-Mitgliedstaaten und auch dafür, die Agrarmärkte offen zu halten. Doch so eine Einigung wird nicht leicht. Über 40 Staaten haben auf den Preisanstieg bei Agrargütern als Folge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine bereits mit nationalen Exportverboten reagiert. Die WTO-Konferenz wird begleitet von protestierenden Umweltorganisationen und dem Internationalen Kleinbauernverband Via Campesina. Denn Industriestaaten und Entwicklungsländer, allen voran Indien, streiten über die Frage, ob offene Märkte allein ausreichen, insbesondere in ärmeren Ländern für Ernährungssicherheit zu sorgen. Selbstbewusst will Indiens Regierung vorrangig die Ernte der eigenen Bauern mit Mindestpreisen über Weltmarktniveau aufkaufen, statt flexibel auf Import und Export zu setzen. Mitdemonstrant Yudhvir Singh, Generalsekretär der Indian Farmers Union, findet das richtig.
We decided, food is not a commercial commodity.
Nahrungsmittel seien in Indien, wo noch über 60% der Bevölkerung von einem kleinen Stück Land als Existenzgrundlage abhängen, keine Commodities, keine Handelsware. Die Bauern produzierten, um ihre Familien und die lokale Bevölkerung zu ernähren. Auch beim in Genf angestrebten Abkommen zum Abbau überdimensionierter Fischereisubventionen und dem Verbot der illegalen Fischerei geht es letztlich um Ernährungssicherheit. Ebenfalls in Genf wird die von Indien und Südafrika geforderte Patentfreigabe verhandelt. Für den kasachischen Co-Gastgeber Timur Süleymanow ist hier eine Einigung zentral, um die Welt vor weiteren Pandemiekrisen zu bewahren.
Lives are at stake and WTO can prove it can contribute to prevent this from happening. during future crisis.
Doch den auf dem Tisch liegenden Kompromissvorschlag der EU bewerten Nichtregierungsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen als völlig ungenügend, um künftigen weltweiten Gesundheitskrisen zu begegnen. Und die WTO muss sich um ihre Arbeitsfähigkeit sorgen. Denn die Besetzung der Richterposten werden schon seit Jahren durch die USA blockiert, die eine Reform fordern. WTO-Generaldirektorin Ngozi Okonjo-Iweala zeigte sich bei der Eröffnung der WTO-Tagung dennoch vorsichtig optimistisch, dass die Konferenz zumindest in 1 bis 2 Aspekten eine Einigung herbeiführen könnte.
Jule Reimer von der WTO-Ministerkonferenz in Genf. Fast 3 Wochen nach dem Massaker an einer Grundschule in Texas mit 21 Todesopfern hat sich eine überparteiliche Gruppe von US-Senatoren auf ein gemeinsames Vorhaben für einen besseren Schutz von Schusswaffengewalt verständigt. Peter Mücke.
20 Senatoren aus beiden politischen Lagern verkündeten die Einigung. Es gehe darum, Amerikas Kinder zu schützen, unsere Schulen sicher zu halten und die Bedrohung durch Gewalt im ganzen Land zu verringern. Allerdings konnten sich die Politiker nur auf minimale Verschärfungen verständigen. So sollen Waffenverkäufer unter 21 künftig genauer überprüft werden. Außerdem sollen Anreize für die Bundesstaaten geschaffen werden, damit örtliche Gerichte potenziell gefährlichen Besitzern ihre Waffen vorübergehend abnehmen können. Ansonsten konzentriert sich der Gesetzentwurf vor allem auf die Sicherheit in Schulen und die Verbesserung der psychiatrischen Versorgung im Land. US-Präsident Biden hatte eine deutlich weitgehendere Reform des Waffenrechts und unter anderem auch Einschränkungen für halbautomatische Waffen gefordert. Die Einigung bezeichnete er aber dennoch als wichtige Schritte in die richtige Richtung und bedeutendste Gesetzgebung zur Waffensicherheit, die der Kongress seit Jahrzehnten verabschieden dürfte. Neben großen Teilen der Republikaner blockieren teils auch Politiker von Bidens demokratischer Partei seit Jahren schärfere Waffengesetze. Unter dem Eindruck des Amoklaufs an einer Grundschule in einer texanischen Kleinstadt vor 3 Wochen hatte das US-Repräsentantenhaus vor wenigen Tagen für ein Gesetzesvorhaben gestimmt, wonach die Altersgrenze zum Kauf von Sturmgewehren von 18 auf 21 Jahre angehoben werden soll. Der Vorschlag der jeweils 10 demokratischen und republikanischen Senatoren fällt weit dahinter zurück. Am Samstag hatten in Washington und anderen Städten in den USA zahlreiche Menschen für strengere Waffengesetze demonstriert.
Peter Mücke aus den USA und damit zu den Zeitungskommentaren von morgen. Die Presseschau zusammengestellt von Jan Altmann, vorgetragen von Martin Schaller.
Die Badische Zeitung aus Freiburg hat am Abend noch auf die erste Runde der Parlamentswahlen in Frankreich reagiert. Die Französinnen und Franzosen wollen dem Staatschef eine starke Opposition an die Seite stellen. Das Votum ist der Versuch, die Allmacht des Präsidenten auszubalancieren. Die Idee dahinter ist verständlich. Schade nur, dass der NUP-Anführer Jean-Luc Mélenchon eine gefährliche Deutschlandfeindlichkeit und Europaskepsis vertritt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung widmet sich Bundeskanzler Olaf Scholz. Wenn der Kanzler nun in die Ukraine reisen will, so muss er eigentlich mit mehreren Sonderzügen kommen und am besten gleich an die Front fahren. Denn mehr denn je brauchen die ukrainischen Streitkräfte wirksame Waffen und Munition. Auch eine auf dem Silbertablett gereichte feierliche Aussicht auf den EU-Kandidatenstatus ist noch keine lebensrettende Maßnahme. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder führt aus: In Kiew und natürlich in Moskau wird man zu werten gewusst haben, dass der Bundeskanzler in der jüngsten Zeit überall hinflog, nur nicht in die Ukraine. Nun wird Olaf Scholz wohl einen gemeinsamen Auftritt mit dem italienischen Ministerpräsidenten und dem französischen Präsidenten haben. Das ist nach der verkorksten Vorgeschichte eine gute Idee. Die Neue Osnabrücker Zeitung sieht etwaige Pläne zur Verschärfung des Kartellrechts kritisch. Aktuell treffen diese Drohungen und Gedankenspiele die öffentlich ohnehin unbeliebten Ölkonzerne. Und in Zukunft? Solche Signalworte sind jedenfalls bestens dazu geeignet, auch in anderen Branchen Misstrauen zu säen und bei Unternehmen, Entscheidern und Investoren Vertrauen zu zerstören. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe betonen, an den Ölmultis haben sich seit Jahrzehnten alle Wirtschaftsminister die Zähne ausgebissen. Das Kartellamt kann als zahnloser Tiger nur ohnmächtig zusehen. Das eigentlich Skandalöse daran ist, dass dieses Spiel spätestens seit der ersten Ölkrise im Jahr 1973 bekannt ist, ohne dass sich seitdem etwas geändert hätte. Die Volksstimme aus Magdeburg begrüßt die politische Debatte zu einer Dienstpflicht für junge Menschen. Wir ärgern uns auf der einen Seite, dass zu wenige Menschen für dieses Land Verantwortung übernehmen. Warum können junge Menschen nicht in Behinderteneinrichtungen, Seniorenpflegeheimen oder der Tafel eine gewisse Zeit für andere da sein? Und ähnlich äußern sich die westfälischen Nachrichten aus Münster. Ein Pflichtdienst für junge Menschen ist eine richtige Idee. Ob Bundeswehr, ob soziale Einrichtungen, die Gesellschaft wird gestärkt. Für junge Menschen ist die Erfahrung eines solchen Jahres kein Hemmschuh in der Entwicklung, sondern eine Bereicherung sozialer Kompetenzen.
Die Presseschau, vielen Dank, Martin Schaller. Die Redaktion dafür hatte Jan Altmann. Und das war der Tag im Deutschlandfunk. Mein Name ist Tobias Oehlmeier. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ihnen eine gute Nacht.